allgemeine Theorie der Kulturvermittlung, wie sie bei Freud tatsächlich in reifer Form dargestellt wird, eigentlich ist der Inhalt der letzten, seiner letzten großen Schrift über Moses. Um diese Schrift aber wirklich zu verstehen und einzuschätzen, sollen wir uns zunächst einmal mit einigen früheren Schriften beschäftigen, die sozusagen diesen Gedankengang vorbereiten. Und dazu gehören vor allem Totem und Tabu, eine frühere Arbeit aus der 20er Jahre und eine spätere Arbeit über die Regression jenseits des Lustprinzips. Wir werden die Gelegenheit bekommen, ein Referat darüber zu hören in der nächsten Woche. Jetzt möchte ich Ihnen gleich sagen, dass die Veranstaltung dann aussehen im Weiteren. Am 8. findet die Veranstaltung nicht statt. Ich muss bei den Aufnahmeprüfungen sein und sie sind sozusagen zur gleichen Zeit angesetzt. Das heißt, am 8. nicht, am 9. Jahr, also dieser Seminar findet statt. Und in der übernächsten Woche, also 15., 16. Jahr, zwar bin ich gar nicht da, also diese Woche leider entfällt. Das heißt, die nächste Veranstaltung, ja, am 9., dann eine Woche weg und dann wie gehabt. Gut, also Totem und Tabu. In diesem Buch entwickelt Freud eine für ihn so typische Figur eigentlich, nämlich die Geburt der Kultur aus einem Urverbrechen. Ja, das Verbrechen ist das, und zwar das absolute Verbrechen, gewissermaßen, ist das, was die Kultur gründet und eigentlich aufrechterhält. Das heißt, das, was die Kultur letztendlich stabilisiert, ist die Erinnerung an dieses absolute Verbrechen. Nun, diese Theorie wird, wie gesagt, im Buch über Moses genauer entwickelt. Jetzt in dieser früheren Schrift handelt es sich um den Totemismus. Und Freud stellt fest, dass dieses Phänomen des Totemismus hat gewisse Merkwürdigkeiten, die ja von der anderen Theorie in seiner Zeit, das handelt sich um Mitte der 20er Jahre, Anfang Mitte der 20er Jahre, anderen Theorien nicht erklärt worden sind und nicht, wahrscheinlich nicht erklärbar sind. Ja. Und zwar handelt es sich dabei um nicht wahr, wie man so sagt, primitive Völker, oder Urvölker, das sind die Völker, zum Beispiel der Polynesien und des Australiens und so weiter, die ja Freud im Blick hat. Und er gründet seine Schrift auf schon etablierte ethnologische Wissenschaft damaliger Zeit. Und vor allem, was einen sehr großen Eindruck gemacht hat, auf alle Zeitgenossen, das war das Buch von Fraser. Das Buch, das Ende der Bücher von Fraser, der versucht hat, sozusagen Kompendium des Wissens damaliger Zeit über ethnologische Forschung der damaligen Zeit zu sammeln und sozusagen zu systematisieren. Und diese Schichten von Fraser haben alle beeinflusst, damals Lévi-Strauss sehr stark, etwas später, aber auch Wittgenstein zum Beispiel, er hat sozusagen viel reagiert auf Fraser und Lévi-Brüll sowieso und ebenso. Also diese Schrift ist ja im Grunde ein gewisser Effekt der Auseinandersetzung mit der Schrift von Fraser. Und er bezieht sich ständig auf Fraser. In diesem Sinne muss man auch sehen, dass Freud kein Ethnologe war, keine Forschung betrieben hat, hatte keine Methode, ethnologische Methode und kein primäres Wissen über diese primitive Völker oder was auch immer, sondern was ihn beschäftigt hat, war die Interpretation dessen, was schon gesammelt, publiziert und diskutiert worden war zu der Zeit. Das heißt, als er diese Schriften oder diese Texten gelesen hat, über diese ethnologischen Forschungsergebnisse, hat er bemerkt, es gibt sozusagen eine gewisse Lücke in der Interpretation und diese Lücke konnte nach seiner Meinung durch die psychoanalytische Deutung diese Ergebnisse sozusagen theoretisch geschlossen werden. Und es geht eben darum, dass die primitiven, eben diese primitiven Völker strukturiert sind nach dem Totemprinzip. Das heißt, gewisse Gruppen, man kann nicht sagen Stämme, übrigens, gewisse Menschengruppen, das ist auch wichtig, dass es keine Stämme sind, sozusagen, Kaschen sind das Wort. Gewisse Gruppen sind verbunden durch ein Totem, und dieses Totem ist meistens ein Tier. Sehr selten eine Pflanze, sehr selten ein Berg, in absolut meisten Fällen es ist ein Tier. Und dieses Tier ist ein Schutzpatron dieser Menschengruppe, dieser totemistischen Vereinigung. Die Menschen fühlen sich diesem Tier verpflichtet, wenden sich magisch oder betend an dieses Tier, wenn sie Hilfe brauchen im Krieg oder bei Naturkatastrophen. Und es gibt ein absolutes Verbot, dieses Tier zu töten. Das ist diese Struktur dieses totemistischen Glaubens. Und wenn man diese Struktur so nimmt, wie sie ist, dann fragt man sich nur, warum diese Menschengruppe hat für ihr totemistisches Tier, eben dieses Tier gewesen, kein anderes. Ja, das ist sozusagen, es gibt ein gewisser Moment der Willkürlichkeit dabei. Das ist dieser Moment der Willkürlichkeit, der im Grunde die Strukturalisten so faszinieren hat. Ja, so. Saussure geht davon aus, dass alle unsere Zeichen willkürlich sind. Sie sind rein konventionell, nicht legitimierbar, nicht determinierbar. Durch irgendwelche kausalen und sonstige Verbindungen zum Signifikat, zum Referenten. Und so fragt man sich, warum dieses Tier und nicht ein anderes Tier? Wenn es nach Lévi-Strauss ginge, hätte er gesagt, es gibt sozusagen, die Menschheit hat so viele Tiere zur Verfügung und irgendwie verteilt sich nach gewissen Differentialprinzipien, also dass diese ganze Menschheit sozusagen totemistisch abgedeckt wird. Aber das ist sicherlich nicht oder noch nicht das Denken von Freud. Er fragt sich also zusammen mit anderen Autoren, warum das Tier, als Gott praktisch, als Beschützer, als bloßer Beschützer. Das ist das eine. Und das andere, warum dieses Tier und kein anderes? Nun, das ist die traditionelle Frage, die einfach Freud übernimmt. Eine zweite Frage und die entscheidende Frage für die entstehende Schrift ist eine folgende. Alle Forscher berichten eben, dass es ein Parallel zu einem Verbot, dieses Potenzial zu töten, gibt es ein zweites, genauso strenges Verbot. Also alle anderen Verbote sind nicht absolut sozusagen, können vermieden werden oder abgeschwächt werden, aber das sind sozusagen die zwei Verbote, die
andere Frauen, die sozusagen
in eine gewisse Beziehung zu dieser Patria standen. Es gibt diese strengen Gesetze und eigentlich, wenn Sie wissen vielleicht, ja, war der ganze moderne Strukturalismus ist entstanden, also wurde angeregt durch die Schrift von Lévi-Strauss, sehr, sehr frühe Schrift, über den Austausch der Frauen. Wo er behauptet hat, sozusagen der Austausch der Frauen ist eine primäre Ökonomie. Also dass der ganze Austausch, die ganze Ökonomie, inklusive kapitalistische Ökonomie und so weiter, entsteht aus dem Austausch der Frauen. Und der Austausch der Frauen wird dadurch notwendig, dass gerade die primitiven Kulturen extrem strenge Gesetze, inzestöse Gesetze, inzestöse Verboten haben auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Fratrien, die von diesem Verbot gedeckt werden, bilden in der Regel vier Fünftel, von drei Viertel bis vier Fünftel der ganzen sozusagen Bevölkerung. Das heißt, die absolute Mehrheit der Frauen in einer sogenannten primitiven Kultur wird durch das Inzestverbot entzogen. Und das bedeutet, dass es eine extreme Knappheit der Frauen herrscht in der traditionellen Gesellschaft, die eben dazu führt, dass man beginnt, die Frauen austauschen. Und sogar sozusagen die Frauen austauschen aus einer großen Distanz. Ja? Das heißt, die ersten sozusagen, der erste Tourismus überhaupt ist der Sextourismus. Ja? Das heißt, man beginnt überhaupt sozusagen sein Gebiet zu verlassen und sich in ein anderes Gebiet zu begeben und einen Tausch veranstalten und überhaupt sozusagen aus sich auszugehen. Um ins Fremde zu gehen, um eine Frau zu bekommen, weil eben im unmittelbaren Gebiet eines Stammes oder eines kleinen Volkes fast alle Frauen unzugänglich sind. Und diese Unzugänglichkeit ist sehr streng. Freud hat sozusagen großes Vergnügen zu beschreiben, wie das funktioniert. Man kann zum Beispiel, man darf ab einem gewissen Jahr, glaube ich 12 Jahre führen, man darf nicht nur zum Beispiel den Namen seiner Schwester nicht erwähnen, man darf auch die Wörter nicht benutzen, die die gleichen Buchstabenkombination haben wie der Name der Schwester. Das ist absolut lacanische Verbot, ja, phonologische Verbot. Man kann die Wege nicht gehen und auch die Orte nicht erwähnen, an denen die Schwester wohnt. Und auf der anderen Seite, wenn der Bruder geht, sein Weg und die Schwester sieht ihn, sie muss sich flüchten und sich in den Büschen verbergen, damit man sie nicht sieht und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt wirklich sehr große Einschränkungen und die erweitern sich dann praktisch an alle, sagen wir, Totem-Schwestern, ja, an alle, die zu dieser Fratria Frauen, die zu dieser Fratria gehören, was auch mit großem Genuss Freud beschreibt, das sind die Verhältnisse zur Schwiegermutter. Nämlich es gibt sozusagen ein gewisses Verbot, mit Schwiegermutter auch zu kommunizieren und für die Schwiegermutter mit dem Schwiegersohn. Selbstverständlich erklärt Freud das dadurch, dass die Schwiegermutter in der Regel verlieben, weil sie sich mit der Tochter infizieren. Und die Schwiegersöhne und die Schwiegermütter, selbstverständlich. Und das ist auch der Grund für alle Schwiegermütter-Witze, die auch in unserer Kultur durchaus vorhanden sind, das ist sozusagen ein angespanntes Verhältnis von Anfang an. Im Unterschied zum Beispiel zu Schwiegertochter und Schwiegervater, weil diese Beziehung war im Grunde lange Zeit erlaubt und wie auch die Beziehung zwischen Vater und Tochter und dann erst relativ spät in der Kulturgeschichte auch wieder verboten. Nun, diese extreme und ziemlich umfassende, das extreme und ziemlich umfassende Inzestverbot, also übertragen auf so viele Frauen, steht in einer direkten Beziehung zum Totemismus, ist aber nicht ohne weiteres aus dem Totemismus abzuleiten. Wir ahnen schon, worauf Freud hinaus will, das ist ganz klar. Er will darauf hinaus, dass er sagen will, Totem ist eigentlich der Vater, symbolischer Vater. Und die Tatsache des Inzestverbots zeigt nichts anderes, als dass alle Frauen einer Totemgruppe oder einer Fratrie gedacht werden als Töchter eines Vaters, und zwar des gleichen Vaters wie auch die Männer dieser Fratrie. Das heißt, die Erweiterung des Inzesttabus auf den ganzen Stamm oder auf diese ganze Fratrie kann nur dadurch erklärt werden, dass dieses Totemtier als Vater interpretiert wird. Aber bevor Freud diesen Sprung eigentlich macht, konzentriert er sich auf die Problematik von Tabu. Und zwar sagt er das sozusagen zu Recht, dass das Leben der primitiven Völker durch ein System der Tabuisierungen von Tabu definiert wird. Es gibt also sehr vieles, was die Menschen einfach nicht tun dürfen. Und vor allem hat es die Bedeutung, und das ist für ihn auch wichtig, sie dürfen nicht gewisse Sachen berühren, in einer Form oder anderen. Sozusagen jedes Tabu ist letztendlich ein Berührungstabu. Und was ist das Tabu eigentlich? Es ist eine Schutzmaßnahme. Und zwar eine Schutzmaßnahme, sagen wir, gegen das Heilige. Das ist ein wichtiger Punkt. Ich habe das schon einmal diskutiert in einem anderen Zusammenhang, aber ich möchte Sie daran erinnern, an diese Struktur, weil sie für Freud von zentraler Bedeutung ist. Nämlich, schon damals hat man darauf aufmerksam gemacht, im Rahmen der Ethnologie, und das heißt auch viele Autoren der 20er Jahre massiv beeinflusst, vor allem Bataille und Roger Caillois, also die französische ethnologische Soziologie oder philosophische Soziologie dieser Zeit. Man hat darauf aufmerksam gemacht, dass die Taburegel für die primitiven Völker nicht unterscheiden zwischen dem Heiligen und Unreinen. Und nicht nur das, sondern auch in den früheren Hochkulturen Europas waren diese Begriffe identisch. Das heißt, Sacre oder Sacre für Römer, das war auf der einen Seite Sacre, das war auf der einen Seite das Unreine, das Schmutzige, der Müll, und auf der anderen Seite, das war das Heilige. Das gleiche gilt für Egos der Griechen Koda aussagt. Erfolgt im Hebräer und so weiter. Das heißt, die Egos, ja, Koda. Das heißt, wir haben in der Ursprache, auch in der kulturellen Ursprache, eine Identität zwischen dem Heiligen und dem Schmutzigen oder Unreinen. In beiden Fällen ging es darum, den direkten Kontakt mit dem Heiligen bzw. Unreinen zu vermeiden. Und die Tabus dienten eigentlich diese Funktion. In diesem Sinne sind die Tabus keine moralische Regel zunächst einmal, ja, sondern sie sind Hygienemaßnahmen. Sie sind sozusagen medizinische, quasi medizinische Hygienemaßnahmen. Man schützt sich vor einer gewissen Infektion. Ja, einfach von der Infektion durch die Verunreinigung. Und diese Infektion verbreitet sich aber sowohl metonymisch wie auch metaphorisch. Das heißt, wenn ich zum Beispiel etwas berühre, was tabu ist, zum Beispiel, wenn dieses Buch ist tabu und ich berühre das, dann bin ich auch tabu, weil das Unreine, das zum Beispiel in diesem Buch sich enthält, zum Beispiel die Theorie von Freud, wenn sie unrein ist, überträgt sich direkt auf mich, metonymisch, durch die Berührung, und ich werde auch tabu. Auf der anderen Seite darf ich zum Beispiel, wenn Freud nicht wahr tabu wäre, also unrein zunächst einmal, dann kann ich zum Beispiel das Wort Freude auch nicht benutzen, weil das Wort Freude verweist metaphorisch auf das Wort Freud. Und das Wort Freude wird auch tabu und muss dann ersetzt werden durch einen Euphemismus, durch ein anderes Wort, das die gleiche Funktion erfüllt, aber diese Buchstabenkonvention sich nicht enthält. Ja. Wir haben dieser Vorgang zum Beispiel auch in den europäischen Sprachen so lange Zeit gehabt, bis jetzt gewissermaßen, in Bezug auf die unanständige Worte, sogenannte unanständige Worte. Ja, die werden nicht benutzt, die werden ersetzt durch einen Euphemismus. Dieser Euphemismus wird mit der Zeit auch unanständig. Wird ersetzt durch einen anderen Euphemismus und so weiter. Die ganze Geschichte des Vokabulars für die Beschreibung der Sexualität ist die Geschichte dieser ständigen Wechsel, der Ersatz. Ersatzworte und Euphemismen, die ständig sozusagen wieder unrein werden und dann wieder verändert werden. Der gleiche Prozess sehen wir sozusagen in der Sprache des Political Correctness, ja, in Amerika. Man kann Nigger nicht sagen, man kann Nigger nicht sagen, man kann Black nicht sagen, man kann Afroamerikan sagen, vielleicht auch nicht und so weiter und so geht's. Das heißt, Wenn gewisse Worte tabuisiert werden, dass diese Tabuisierung, übrigens, es gibt eine sehr schöne Geschichte aus der Geschichte der Political Correctness, absolut diese Tabuisierungspraxis, also metaphorische Tabuisierungspraxis entspricht, nämlich, es war ein Prozess in Amerika, ein schwarzer Mitarbeiter eines weißen Chefs, hat ihm einen Vorschlag gemacht und wollte zu viel sparen. Und dann, dieser Chef hat ihm gesagt, das ist zu niggerlich. Ja? Dieses Wort niggerlich hat überhaupt mit Neger nichts zu tun, sondern das ist ein Wort, das kommt aus der skandinavischen Sprache und bedeutet zu sparsam, ja, zu eng, ja, irgendwie, ja, zu karg, also für etwas. Dieser schwarze Mitarbeiter hat aber eine Klage angereicht und es waren viele Prozesse da und im Endeffekt, es wurde sozusagen eine Kommission einberufen, die Philologen, die klären mussten, ob man sozusagen diesen Niggerli tatsächlich in Beziehung zu Nigger stellen könnte oder nicht. Und man ist zum Schluss gekommen, dass das erstens ist es nicht der Fall, man kann das nicht, also etymologisch gesehen, und zweitens, dass dieser Chef, dieser Wort Niggerli, überhaupt ständig benutzt hat, ja, und wirklich nicht assoziiert hat. Rassisch nicht assoziiert hat. Also es gab eine gewisse Vorgeschichte. Ohne wurde es dann entlastet und alles die Geschichte wurde beruhigt. Aber eben diese Tabuhandlungen, die das Kulturelle schlechthin konstituieren, ja, diese Tabu, das, was mit der Tabu belegt wird in dem Moment, in dem es mit der Tabu belegt wird, infektiös. Also es überträgt sich durch die Infektion. In diesem Sinne ist das Heilige auch infektiös. Ja, das ist wie eine infektiöse Krankheit. Freud zitiert eine Geschichte aus Maori-Zeit, es war Verbot, zum Beispiel, es wurde verboten, dem Häuptling, wenn eine Suppe, gemeinschaftliche Suppe vorbereitet wurde, neben dieser Suppe sich aufzuhalten und atmen, muss das sozusagen weggehen. Weil dieser Atem des Häuptlings war heilig, wie der Häuptling selbst. Und das Essen hätte dieses Atem angesaugt. Und wenn andere Mitglieder des Stammes dieses angesaugte Atem gegessen hätten, dann wären sie tot. Weil dieser Atem war so heilig, dass es für sie Gift wäre. Ein anderes Beispiel ist eben, und das klassische Beispiel ist eben, dass wenn jemand einen hohen Priester tötet, dann muss er während 3 Tagen gefunden werden und bestraft. Wenn er aber im Laufe der 3 Tage nicht gefunden wird, dann wird er zum hohen Priester an der Stelle des Getöteten. Und zwar, weil wenn er nicht von der Berührung untergeht, bedeutet er, dass er genauso immer schon infiziert war, sozusagen wie der Priester selbst. Das heißt, er ist genauso heilig. Ja, er hat sozusagen in sich schon diese Krankheit. Das ist so wie die Impfung. Ja. Er ist schon sozusagen geimpft von der Heiligkeit und seine eigene Heiligkeit zeigt sich dadurch, dass er eben nicht bestraft wird wegen dieses Mordes. Das heißt, es gibt keinen Unterschied zwischen der Gefahr und Heiligkeit. Es gibt keinen Unterschied zwischen Auserwähltsein im Sinne einer heiligen Macht und Auserwähltsein im Sinne krank sein, gefährlich sein, Verbrecher sein, unrein sein und so weiter. Zum Beispiel das größte Tabu generell ist die menstruierende Frau und es ist ja bekannt, dass die Könige, die heiligsten Könige, die heiligsten Priester mit dem gleichen Tabusystem belegt werden wie die menstruierende Frau. Das ist 1:1. Das heißt, das absolut Unreine und das absolut Reine sind sozusagen identisch und müssen gleich behandelt werden. Was durch dieses Tabu-System beschützt wird, ist sozusagen die Kultur für Freud. Das ist sozusagen das Mittlere, das Stabile, das sich Wiederholende, das, was nicht in Gefahr gerät, weder in die Gefahr, heilig zu werden und übermächtig zu werden, noch in die Gefahr, unrein zu werden. Das heißt, das ist sozusagen Status quo, ja, die Ordnung. Diese Ordnung wird geschützt mit dem gleichen Tabusystem gegen den Einbruch des Heiligen, des Höchsten, der einen Seite, und gleichermaßen gegen die Unterwanderung des Unreinen. Nun hat man dieses Tabusystem, weiß man schon, dass zwischen Verbrechen und Verbrechlichen und Heiligen kein großer Unterschied oder praktisch kein Unterschied besteht auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite weiß man ja auch, dass man nicht so etwas wie ein allgemeines Regelsystem oder Begriffssystem bestimmen kann für die Erklärung der existierenden Tabus. Die Tabus scheinen auf den ersten Blick völlig willkürlich zu sein. Sie scheinen willkürlich zu sein, weil sie von uns begrifflich behandelt werden. Ja? Und zwar, wenn wir viele unterschiedliche Tabus sehen, dann fragen wir uns, was ist der Grund für diese Tabus, und dann versuchen wir medizinische oder sonstige Begriffe zu entwickeln, die und unter denen diese Tabus subsumiert werden können. Ja? Dieser Subsumierungsvorgang funktioniert nicht. Dieser Subsumierungsvorgang, die Tabus entziehen sich durch diese Heterogenität, diesen Subsumierungsvorgang. Und das verleitet viele Wissenschaftler, sagt Freud, zum Gedanken, dass die Tabus sozusagen gar nicht erklärbar sind. Ja, dass es überhaupt gar keine Theorie sein kann, diese Erklärung. Das ist nicht wahr, sagt er. In der heutigen Sprache könnte man die Position von Freud eben als eine rhetorische bezeichnen. Das heißt, die Tabus folgen nicht der begrifflichen Regel, also nicht den Regeln der Logik, aber sie folgen der rhetorischen Regel. Das heißt, wenn man ein System der metonymischen und metaphorischen Übertragungen berücksichtigt, dann werden sie plötzlich erklärbar. Das heißt, es gibt zwei Möglichkeiten der Übertragung, beide rhetorische Möglichkeiten. Ja? Also die Rhetorik ist die Benutzung dieser zwei Übertragungsmöglichkeiten. Ja? Ich kann sagen, du bist wie die Sonne. Ja, das bedeutet, du siehst wie die Sonne aus. Oder ich kann sagen, ich bin in deine Schuhe verliebt. Ja? Also etwas, weil du metonymisch zu dieser Schuhe sozusagen Beziehung stehst. Das heißt, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder metonymische durch die Nähe und Berührung oder durch die Ähnlichkeit. Eine oder andere strukturelle Ähnlichkeit. Das sind sozusagen zwei Möglichkeiten der Übertragung. Das ist die zwei rhetorische Verfahren der Übertragung des Sinns, etwa von einem Wort auf das andere Wort. Zum Beispiel hier wird sozusagen diese komplexe Sonne übertragen in eine oder andere Richtung. Die Übertragung des Unreinen und des Heiligen von einem Zeichen auf das andere Zeichen vollzieht sich entsprechend den gleichen rhetorischen Regeln der Verschiebung des Sinns von einem Wort zum anderen Wort. Nun hat man das festgestellt, sagt Freud, diese Art Rhetorik haben wir schon erlebt, und zwar bei der Untersuchung der individuellen Neurosen. Und er führt interessante Beispiele an. Zum Beispiel eine Dame wollte nicht, dass ihr Mann hat für sie einen Schrank gekauft. Und sie wollten diesen Schrank nicht. Ja. Sie hat ihm gesagt, er soll diesen Schrank wegschicken. Und dann wurde sie analysiert, also warum wollte sie diesen Schrank nicht. Es hat sich herausgestellt, dass dieser Schrank wurde gekauft in einem Geschäft auf einer Straße, und das hat sozusagen der Mann erwähnt, dass er es schon gebraucht hat. Und der Name der Straße erinnert sich an den Namen der Stadt, in der ein Kindheitsfreundin diese Dame gelebt hat, und diese Kindheitsfreundin war für sie aus dem oder anderen Grund tabu. Und sozusagen durch diese Übertragungen ist diese Schranke auch tabu für sie geworden. Wir haben also auch in den individuellen Fällen die gleiche Rhetorik metaphorischer Verbindungsnetz, dass sozusagen dieser Tabuisierungen, aber auch Enttabuisierungen, wenn man will, übertritt. Wir haben also hier mit Verboten zu tun, und das ist das Entscheidende, mit Verboten zu tun, die nicht mit der Strafe verbunden sind. Ich habe gesagt, dass, also wir sollen unser Ziel sozusagen nicht aus der Augen verlieren, nämlich das Ziel, die Frage zu beantworten, inwieweit die Kultur ihre Stabilität durch die Zeit sichern kann. Auf der einen Seite können wir sagen, dass durch die Gewalt, ja, durch die Militärgewalt, durch die Strafe, durch die Polizei. Es muss eine gewisse Institution geben, die einfach die Forderung der Kultur durchsetzt. Dann wird aber die Kultur abhängig von der Effektivität dieser Gewalt und in diesem Sinne instabil. Ja, wenn ich sage, nur die Polizei ist imstande, sozusagen die Kultur zu sichern, dann ist die Kultur gefährdet. Ja. Das ist zwar wahr auf eine gewisse Weise, aber die Kultur ist gefährdet. Also die Kultur kann nur dann effektiv funktionieren, wenn wir ein System der Verboten haben, die wirken ohne die Androhung der Strafe. Und neurotische Tabuisierungen sind solche Verbote. Das heißt, der Neurotiker ist sozusagen das Vorbild eines Kulturmenschen. Der Neurotiker lebt in einem System der Verbote, in einem System der Tabus, die er aber nicht begründen kann. Was heißt begründen? Begründen kann bedeutet, wenn ich sage, wenn ich das tue, werde ich dafür bestraft, ne, von der anderen. Ja? Das heißt, entweder von der Polizei bestraft, oder man sagt zum Beispiel, du sollst ja nicht, also dem Kind ja oder was auch immer, du sollst ja nicht zu nahe zum Feuer kommen, du kannst ja verbrennen. Ja? Das ist auch eine gewisse Strafe und das ist ein Verbot, das rational begründbar ist. Und dadurch, dass dieses Verbot rational begründbar ist, ist das schwach. Gewissermaßen. Ja. Ist das schwach. Weil wir immer danach fragen können, ob und wie, unter welchen Umständen daran zweifeln können. Also genuin kulturelle Verbote müssen diejenigen sein, die in sich selbst schon die Kraft enthalten, sich selbst durchzusetzen. Ja? Die nicht eine zusätzliche Strafe, eine zusätzliche Androhung, eine zusätzliche Legitimierung oder eine zusätzliche Untersuchung, ob der Feuer tatsächlich brennt oder nicht brennt und so weiter, brauchen würde. Also die Kultur wird konstituiert durch die Verbote, die in sich selbst Durchsetzungskraft enthalten, die in diesem Sinne irrational sind. Irrational nicht in dem Sinne, dass sie sozusagen entgegen der Vernunft sind, ja, sondern in dem Sinne, dass sie keine weitere Begründung in der Vernunft brauchen. Und solche Verbote, die primäre Verbote wären, sind neurotische Verbote. Ja? Bei den Individuen. Völkern sind es Tabus und sicherlich behauptet Freud, die haben die gleichen Strukturen. Ja? Das heißt, die gesellschaftlichen oder kulturellen Tabus, wenn sie diese Form haben, das heißt diese Form der Unbegründbarkeit, ja, wenn sie sozusagen ihre Kraft in sich selbst